Lieber Karl Köstjan, ich hatte ja in der Vorbereitung zu diesem Podcast mich gefragt, ob du es überhaupt aussprechen kannst, über wen wir heute sprechen werden. Als bekennender 1860-Fan und Funktionär, habe ich das gut zusammengefasst?
Ja, also wir reden heute über den FC Bayern München, also die Roten. Kann ich tatsächlich schon. Wobei wir uns ja tatsächlich auf harte Fakten beziehen, richtig?
Nichts anderes in diesem Podcast. Wir sprechen über den weltweit beliebtesten Fußballclub. Gemessen an der Anzahl seiner Mitglieder, ja, und laut Statista ist das Bayern München. Heute unser Thema in der Nummer 1 Staffel bei Benzmann.
Bei Benzmann, der Podcast. Management und Märkte im Wandel mit Rolf Benzmann und Karl-Christian Bay.
Und damit herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge von bei Benzmann. Hier geht es um Management und Märkte. In unserer Nummer 1 Staffel werden wir über die Besten der Besten sprechen auf der Welt. Aber natürlich werden wir auch an der einen oder anderen Stelle mal über den einen oder anderen Schlechtesten sprechen, denn wir möchten vor allen Dingen mit dieser Serie informieren, ein bisschen Transparenz hineinbringen. Ja, und was kann man abschauen von den Besten und was sollte man tunlichst auch vermeiden? Lieber Karl-Christian, ich weiß, es ist hart. Wir hatten ja in der Vorbereitung auch hier mit der Technik mit unserem lieben Sebastian gesprochen. Der sagte, naja, es ist ja so, die Fußballwelt ist geteilt. Die eine Hälfte hat einen eigenen Fußballverein und die andere Hälfte steht auf Bayern München, weil sie einfach immer nur gewinnen wollen. Ist das eine echte Wahrheit, die unser lieber Sebastian in diesem Podcast uns vorab mitgeteilt hatte, oder wie siehst du es?
Ja, also ich glaube, da ist schon was Wahres dran. Also es ist einfach, FC Bayern-Fan zu sein, oder war es zumindest in der Vergangenheit. Und ich glaube, dass so diese wahre Identifikation in allen Höhen und vor allen Dingen Tiefen, die erlebt man tatsächlich bei anderen Vereinen noch viel intensiver, viel dramatischer. Und ich habe da schon auch Bilder vor Augen. Also es gibt immer wieder das Phänomen, dass in der Allianz Arena frühzeitig bei Heimspielen des FC Bayern München, die in der ersten Halbzeit nicht so dominant sind mit vielen Toren, wie sich das die Herrschaften auf der Haupttribüne vorstellen, schnell gemurrt wird. Das wäre bei anderen Vereinen in der Intensität nicht denkbar. Und die Haupttribüne hat ja ohnehin die Besonderheit, dass sie im Regelfall leer ist nach der Pause, weil die Herrschaften im VIP-Bereich verbleiben. Da ist es warm, trocken und wirklich auch teilweise sehr lecker. Und das kann man sich bei anderen Vereinen tatsächlich nicht vorstellen. Also diese Begeisterungsfähigkeit am eigenen Verein, und darüber hatte ja auch Uli Hoeneß in einer Mitgliederversammlung vor vielen Jahren in einer Wutrede eine Diskussion mit den eigenen Fans geführt darüber, dass tatsächlich einfach die Begeisterungsfähigkeit der Bayern-Fans zum damaligen Zeitpunkt und immer wiederkehrend nicht ganz so hoch ist und die Fans einfach extrem erfolgsverwöhnt sind.
Tja, das kann man übrigens auch wunderschön an einem Chart sehen. Geht einfach mal in Google rein und besorgt euch diesen Chart. Wenn wir uns einfach nur mal die Bundesliga-Platzierung des Bayern München anschauen, dann muss man sagen, ja, da gibt es ganz, ganz viele Ausschläge, die in der Regel oben sind, also 1-1-1. Und hin und wieder geht es auch mal ein bisschen runter. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Jahr das eigentlich war. Aber naja, eigentlich ist der Bayern München stabil oben. Christian, es gibt ja böse Zungen, die behaupten, der Verein, der ist deshalb so erfolgreich, weil er Geld hat. Die anderen sagen, es ist nicht so. Was sagt denn der liebe Karl Christian?
Also der Verein ist sicher erfolgreich, weil er über viele Jahre gut geführt wurde und sich gut entwickelt hat. Ich glaube, die Geschichte muss man ganz klar auch mit Distanz zum Verein mit Wertschätzung versehen. Also ich glaube, zu den Zeiten, als auch noch der TSV 1860 der vorherrschende Verein in München war, die Entwicklung seitdem zeigt einfach, dass der FC Bayern vieles richtig gemacht hat und auch die durchaus diskutable Person von Uli Hoeneß hat zumindest in seiner Managementfunktion sehr, sehr vieles richtig gemacht. Ich glaube, der FC Bayern profitiert aber in den letzten Jahrzehnten tatsächlich davon, dass er auch spätestens seit Anfang der 2000er mit Mitteln versehen ist, die ihn von dem Rest der Liga, mal abgesehen vielleicht von Dortmund, distanzieren und immer weiter auch in eine andere Kategorie treiben. Also wenn man sieht, was der FC Bayern im Moment an Umsatz und Ertrag hat, dann ist es eben nicht vergleichbar mehr mit den anderen Vereinen und ermöglicht dem FC Bayern durchaus auch diese Investitionen in die Spieler, in Strukturen, wie sie es halt nun mal unternommen haben. Und man sieht aber auch, Gott sei Dank bleibt es Sport und Gott sei Dank ist Sport eben unkalkulierbar. Und so ist tatsächlich jede Schwächephase vom FC Bayern tatsächlich aus meiner Sicht ein Hoffnungsschimmer für alle anderen Vereine und zeigt eben dann doch, dass diese Größe und diese Beherrschung, diese Marktbeherrschung vom FC Bayern immer wieder dann doch fraglich wird. Gerade wenn man jetzt dieses Jahr sich anschaut und Bayer Leverkusen durch eine mannschaftliche Geschlossenheit und ein offensichtlich sehr, sehr klares Spielsystem und einen herausragenden Trainer in der Lage ist, hier einer Mannschaft Paroli zu bieten, die letztendlich von den Kaderkosten ganz woanders sich bewegt.
So, da möchte ich gerne an dieser Stelle euch mal abholen, ihr Lieben. Wenn wir über Größe sprechen, was heißt denn das jetzt eigentlich ganz genau? Warum ist Bayern München unserer Meinung nach eine Nummer 1 in unserer Sendestaffel? Naja, einfach mal, wenn man die Mitglieder betrachtet, also 316.000 Mitglieder, wenn ihr auf der Homepage seid vom FC Bayern München, da gibt es auch die Möglichkeit, Mitglied zu werden. Habe ich gemacht. Ich möchte jetzt nicht dafür werben, dass ihr alle Mitglied werdet, das müsst ihr schon selbst entscheiden, aber da steht ja beispielsweise auch einiges im Eingangstext. Zum Beispiel mit über 316.000 Vereinsmitgliedern ist der FC Bayern München der mitgliederstärkste Sportverein der Welt. Ja, und durch die Mitgliedschaft dokumentieren unsere Anhänger ihre Identifikation mit dem Club und profitieren von zahlreichen Vorteilen. Das Ganze kannst du dir dann einfach auch mal direkt selbst durchschauen. Da gibt es zum Beispiel ein Willkommensgeschenk und so weiter. Aber Karl-Christian, gib mir doch mal eine Einschätzung. Warum wird man eigentlich Mitglied beim FC Bayern München?
Das ist eine Frage, die habe ich ehrlich gesagt befürchtet und kann sie nicht beantworten. Also ich glaube tatsächlich, es liegt für viele daran, und ich beobachte das gerade bei meinem kleinen Sohn im Kindergartenumfeld. Ich glaube, es liegt einfach daran, dass Gewinnen für viele einfach so viel einfacher ist mit dem FC Bayern München. Also viele Kinder kennen ja überhaupt keinen anderen deutschen Meister mehr als den FC Bayern München und sind tatsächlich sozusagen in einer monokulturellen Welt aufgewachsen.
Oh, das würde ja dann aber bedeuten, wenn du zu den Gewinnern gehören möchtest, dann musst du ja dann Bayern-München-Fan sein.
Ja, das wird sowieso wahrscheinlich nicht der Podcast, bei dem wir die größten Begeisterungswerte haben, weil wenn diese Größenverhältnisse so wirken, dann ist davon auszugehen, dass wir viele, also zumindest ich jedenfalls, viele Bayern-positive und gegenüber meiner Person kritische Kommentare einsammeln. Aber ich glaube tatsächlich, das, und wie gesagt, ich kann das bei den Kleinen beobachten, die haben alle FC Bayern Trikots an und alles andere findet eigentlich im Wesentlichen nicht statt.
Lass uns mal kurz einen historischen Rückblick wagen. Der FC Bayern, also der Verein, der ist ja jetzt entstanden aus einem Streit heraus. Kennst du denn überhaupt die Historie, was da am 27. Februar 1900 im Gasthaus Beckerhöfe passiert war?
Nee, also mit Vereinshistorie brauchst du mir ja beim FC Bayern nicht kommen.
Also da gab es ja eine Sitzung der Fußballabteilung des MTV München, bei der es zu einem Streit über die Weiterentwicklung der Fußballabteilung kam und nachdem kurz zuvor die Generalversammlung des MTV den Beitritt des Vereins zum Verband Süddeutscher Fußballvereine abgelehnt hatte. Und so sagt es die Geschichte, mein Lieber, um 21.30 Uhr verließen Arthur Ringler, Otto Ludwig Nägele, Albert Zöpfel, Josef Pollack, Fritz Wamsler, Karl Wamsler, Georg Schmidt, Paul Franke, Kuno, Friedrich Wilhelm Focke und Franz Josef das Lokal und fanden sich im Weinhaus Gisela am Ende der Jäger- und Försterstraße in der Maxvorstadt ein, um noch am selben Abend den FC Bayern zu gründen. Ja, da kann's man sehen, aus welcher Energie heraus dieser Verein entstanden war.
Naja, also aus Sicht eines Löwen lässt sich das alles relativ leicht damit kontern. Der TSV 1860 München ist ja 1860, wie der Name schon sagt, also mehr als zwei Generationen vorher gegründet worden und geht zurück eigentlich auf 1848 und hat tatsächlich von daher zumindest den Punkt der Tradition ganz klar für sich.
Okay, da muss man echt höllisch aufpassen, dass du das Thema nicht immer wieder irgendwie auf 8060 längst. Vielleicht damit wir einfach mal die Frage erledigt haben, wie viele Mitglieder hat denn 1860?
Wir sind circa bei 25.000.
Also weniger als Bayern München mit 316.000.
Naja, also.
Okay, wir können jetzt einfach mal weitermachen in dem Thema oder möchtest du noch irgendwas sagen?
Nee. Der Punkt geht jetzt zunächst mal an dich.
So, ihr Lieben, wir müssen jetzt mal auseinanderhalten, über was wir hier eigentlich sprechen. Das eine ist ja der Verein und das andere ist ja das Unternehmen. Das Unternehmen Bayern München ist ja eine Aktiengesellschaft. Die wird zu 3/4, also 75% von dem Verein gehalten. Und dann gibt es ja auch noch ein paar Aktionäre wie Adidas, Allianz und Audi. Eine interessante Konstruktion eigentlich.
Ja, vor allen Dingen, wenn man dann so... tatsächlich sehr interessante Konstruktion.
Du wolltest es versuchen, genau, aber wir machen es nicht.
Dem lässt sich wenig hinzufügen.
Naja, aber vielleicht kann ja auch diese Struktur etwas darüber aussagen, ob ein Verein jetzt besonders erfolgreich ist für seine Mitgliederakquise. Also sprich, wenn die eine AG haben, wenn du auch so starke Namen, starke Marken bei dir quasi in deinen Aktionärsrängen hast, dann kann das doch so verkehrt eigentlich gar nicht sein.
Nee, das ist es tatsächlich nicht. Also nochmal, der FC Bayern hat wirklich unglaublich viel richtig gemacht und da ist sicher die Entscheidung, die den Spielbetrieb im Profifußball auszugliedern in eine AG und diese klaren Minderheitsbeteiligungen einzugehen mit strategischen Partnern, ist sicher eine der Perspektiven, die wirklich hervorragend auf den Erfolg einzahlen. Es gibt andere, bei denen der FC Bayern auch durchaus Glück hatte. Zum Beispiel die Allianz Arena, die sicher heute ein ganz wesentlicher Bestandteil des Erfolges vom FC Bayern ist, war ja, das darf man tatsächlich nie vergessen, ursprünglich mal ein Gemeinschaftsunternehmen von 1860 und dem FC Bayern und wäre auch ohne 1860 so gar nicht denkbar gewesen, allein schon aufgrund der europäischen Förderkriterien. Und da ist unglaublich viel Geld auch seitens der Stadt München zur Verfügung gestellt worden für die Infrastruktur rund um Stadion, wo der FC Bayern München jetzt so eine Art Rainfall Profit hat, nachdem er jetzt alleiniger Eigentümer der Allianz Arena ist, nachdem der TSV 1860 München ja seine Anteile letztendlich für sehr, sehr übersichtliches Geld übertragen musste in einer der vielen, vielen Krisensituationen, die anderen Vereine dann halt doch immer wieder erleben, während der FC Bayern da sehr geradlinig durchgefahren ist.
Naja, aber wir können ja, glaube ich, schon mal an der Stelle ein kleines Zwischenfazit ziehen, also dass das Geld, das Kapital sozusagen nicht ganz ungeschickt ist, um eine Position A zu erreichen und sie auch zu halten. Also sprich, es geht darum, dass du eine solide finanzielle Grundlage hast und die kann durchaus dienlich sein, auch eben Nummer 1 zu werden und eine Nummer 1 zu bleiben, richtig?
Absolut, also diese viel, viel berühmten Festgeldkonten des FC Bayern München, an die Uli Hoeneß je nach Bedarf äußerst ungern ja drangegangen ist. Das sind schon eben genau die Mittel, die letztendlich den FC Bayern vom Wettbewerb differenzieren, weil der FC Bayern in der Lage ist, aus eigener Kraft zu investieren, während andere tatsächlich eben hier erhebliche Schwierigkeiten haben.
Lieber Karl-Christian, du kennst dich ja mit Bilanzen sehr viel besser aus als ich, aber lass uns doch nochmal einen kurzen Blick auf die Bilanz selbst werfen von Bayern München. Wenn du dir die Bilanzsumme von, sag mal, 712 Millionen anschaust, das ist ja schon eine ganz gewaltige Zahl, aber schau dir mal die ganzen anderen Unterpositionen an und was fällt dir denn da auf? Was
besitzt denn da noch so der Verein? Was tut denn da noch so der Verein?
Ja gut, also auf der Aktivseite sind es eben hauptsächlich die Grundstücke und Bauten. Das ist ja neben der Allianz Arena in der Zwischenzeit auch nicht nur die Sebener Straße, also der Stammsitz des Vereins, sondern tatsächlich auch das Nachwuchsleistungszentrum, also der Campus, den sie gebaut haben. Das ist alles unglaublich sinnvoll, weil Investitionen in Steine ist der eine Teil von einem erfolgreichen Profifußballverein und jetzt kommen die Investitionen in die Beine. Auch da haben sie eben Spielerwerte mit jetzt 169 Millionen aktiviert. Das ist tatsächlich ja auch ein Wort.
Oh, das ist ein Wort. Und damit kommen wir zu dem weiteren Faktor, diese kontinuierliche sportliche Weiterentwicklung. Hier siehst du, wie in einem großen Maßstab eben investiert wirst. Du sagst es sehr schön, Steine und Beine. Ja, so wünscht man es sich doch eigentlich letztendlich von jedem Unternehmen im freien Markt, nicht wahr?
Definitiv. Also wie gesagt, da ist sehr, sehr kluges Management über die Jahre erfolgt, sehr strukturell und tatsächlich auch in weiten Teilen eben aus eigenen Erträgen reinvestiert. Also der FC Bayern hat schon seit langer Zeit nicht mehr die Notwendigkeit, sich fremd zu finanzieren, sondern kann vieles aus sich selbst heraus leisten. Und das würden sich andere Vereine definitiv wünschen, sind aber nicht in der Position.
Gutes Management, hast du gesagt. Ein weiteres Kriterium?
Auf jeden Fall.
Gute Führung, das wäre sozusagen der dritte Faktor, der auch diesen Verein zum erfolgreichsten gemacht hat. Ich habe jetzt noch ein bisschen tiefer auf der Homepage geschaut und habe Aussagen gefunden zu einer Mission und einer Vision. Die Bayern München Mission lautet wie folgt: Wir begeistern mit herausragenden Erlebnissen und mit dem, was uns erfolgreich macht. Das ist die Mission also. Und wenn ihr nochmal ein bisschen nachgoogelt, könnt ihr das eben sehen auf der Bayern München Seite. Kommen wir mal zur Vision. Also das, was sozusagen noch ein bisschen weitreichender ist. Hier steht Folgendes: Wir wollen der begeisternde globale Fußballclub und Europas Basketball-Hub sein. Nachhaltig erfolgreich auf und neben dem Platz, vereint mit unseren Fans. Wichtiger Zusatz, den wir hier auch sehen: Bayern München ist nicht gleich nur Profifußball, der Männer sozusagen, sondern er ist auch noch viel, viel mehr dahinter. Du hast Basketball, du hast beispielsweise ja auch eine erfolgreiche Schachabteilung, wusste ich ehrlich gesagt auch nicht. Und du hast die Frauen und so weiter und so fort. Ja, also hier kriegt man schon einiges zusammen, oder?
Ja. Also der FC Bayern ist jetzt nicht mein Maßstab für einen Mehrspartenverein. Da gibt es ganz andere Vereine, die in anderen Sparten auch mal wieder der von mir sehr, sehr betreute TSV 1860 genannt. Der hat Weltmeister, Europameister, erfolgreiche Olympioniken in seinen Reihen, in allen möglichen Sportarten. Also wenn man jetzt zuletzt an die Erfolgsgeschichte Linus Strasser mit Kitzbühel und Schladming denkt, das ist halt nun mal ein Skilöwe. Also sprich, da gibt's Box, Weltmeister und was weiß ich was alles. Also das ist nicht zu beschreiben. Und der FC Bayern macht eben genau den Teil nicht wie andere Vereine. Er hat nicht den Amateurfokus im Verein wie andere im gleichen Umfang. Da gibt es also jetzt nicht den Fokus, sondern der Fokus liegt auf dem profitablen Profispielbetrieb einerseits im Fußball und sicher auch erfolgreich und auch insoweit nicht von der Hand zu weisen mit ähnlichen Strukturen etablierten Basketball. Und alles andere läuft dem tatsächlich schon sichtbar und spürbar nach.
Ja, Management bedeutet ja auch nicht nur, die ganzen Dinge zu organisieren, die zu organisieren sind, sondern eben auch zu fokussieren.
Absolut. Und das sieht man ja gerade beim FC Bayern und die Brücke möchte ich auf jeden Fall nochmal schlagen, dass die erfolgreichste Entwicklung, die der FC Bayern gemacht hat in seiner Unternehmensgeschichte, ist die, seitdem Uli Hoeneß als Manager das Amt angetreten hat. Und seitdem ordnen wir tatsächlich in diesem Verein alles den Erfolgen des Profifußballs unter. Und man hat geschafft, ehemalige Spieler einzubinden in die Managementstrukturen. Das ist jetzt zuletzt mit Uli Kahn nicht nicht ganz so glücklich gelaufen, aber Karl-Heinz Rummenigge ist sicher auch eine der Persönlichkeiten, die für diese herausragende Entwicklung Verantwortung tragen, genauso wie als Präsident damals Franz Beckenbauer, der mit die erfolgreichste Phase eingeleitet hat. Also man darf nicht von der Hand weisen, dass der FC Bayern auch da extrem viel richtig macht im Verhältnis zu anderen Vereinen, die sich deutlich schwerer tun, erfolgreiche ehemalige Spieler mit einzubinden in die Gestaltung des Vereins und dadurch einerseits eine hohe Identifikation schaffen gegenüber den Fans, andererseits ihre ganze Kompetenz mit einbringen. Das war insbesondere meiner Meinung nach, wie gesagt, in der erfolgreichsten Phase in dem Duo Hoeneß-Rummenigge der Fall.
Ja, du sprichst ja auch von einem ganz, finde ich, ganz wichtigen Punkt und ja, glaube ich, auch einen weiteren Erfolgsfaktor von Bayern München ausfindig zu machen, und zwar das Thema Identität. Also Identität, wie schaffst du eine Identität von so vielen Mitgliedern mit einem Verein? Ja, das schaffst du eben halt, wenn du sie auch auflädst, die Marke, durch Gesichter, und diese Gesichter sozusagen Teil der Markenpersönlichkeit werden und einfach auch eine hohe Identifikation schaffen. Sag mal, kann man denn davon auch etwas als Unternehmer ableiten? Weil, naja, müsste ich jetzt eigentlich solche Führungskräfte haben, die so starke Marken sind, als dass jeder Mitarbeiter sich damit identifizieren könnte? Das ist jetzt mal, sag ich mal, ein kleiner Exkurs, aber finde ich irgendwie eine interessante Parallele.
Ja, absolut. Und es gibt ja im Management tatsächlich auch die Überlegung, ob nicht eine Fankultur in der Verbindung zwischen Unternehmen und Kunden eigentlich nicht doch auch eine ganz maßgebliche Erfolgskomponente sein kann. Und da sind viele, viele Verbindungsmöglichkeiten jetzt auch zum Profisport möglich. Und da spielt auch unter dem Gesichtspunkt, eine Fankultur zu etablieren, natürlich ein Markenbotschafter eine ganz andere Rolle.
Ja, ganz klar. Wir haben hier den Untertitel Management und Märkte in unserem bezaubernden Podcast. Lass uns mal auch über den Markt oder die Märkte von Bayern München sprechen. Das natürlich auffällig ist, auch in dieser Größenordnung, in dieser Liga, in der du spielst. Und hier geht es ja jetzt nicht nur um die deutsche Fußballliga. Kleiner Spoiler, vielleicht auch nochmal zu unserer vorherigen Folge. Nein, also wenn du dir den Markt anschaust, Bayern München ist natürlich international unterwegs. Und damit hast du maximale Skaleneffekte. Auch das ist, glaube ich, wichtig für eine Nummer-1-Position, dass du dich nicht nur lokal ausrichtest, richtig?
Ja, das ist so. Und wir haben bei 1860 oft gesagt, ja, je internationaler der FC Bayern ist, desto besser ist es für uns, weil wir in der Regionalität und in dem Fokus der Regionalität dann tatsächlich nicht nur unsere Nische, sondern unser Dasein haben. Ich glaube aber auch, man muss diese Internationalität durchaus auch ein bisschen relativieren. Also man muss zum einen betrachten, dass da der Sprung hin zu den großen international vermarkteten Vereinen nochmal ein anderer ist. In der letzten Folge hatten wir ja schon darüber gesprochen, dass Premier League-Vereine in der internationalen nochmal eine ganz andere Wahrnehmung, eine ganz andere Bedeutung haben. Das Zweite ist das, dass der FC Bayern mit der internationalen Vermarktung auch nicht nur ein glückliches Händchen erwiesen hat, wenn wir jetzt zum Beispiel an das Katar-Sponsoring denken. Also man löst die Lufthansa ab durch den Carrier Katar, verpflichtet sich dann zu bestimmten Aufenthalten und Vermarktungs- und Aktivierungsszenarien in Katar, bekommt dann aber tatsächlich erheblichen Widerstand seitens der Fanbase und ist damit vollkommen überfordert, weil man im gesamten Führungsmodell eigentlich letztendlich keine Mitsprache, keine Kommunikation mit den Fans vorgesehen hat, sondern eigentlich allein entscheiden möchte. Also insofern sieht man, wie fragil eigentlich auch diese Frage der Internationalisierung selbst bei so einem hochprofessionell geführten Verein wie beim FC Bayern werden kann.
Ja, also Technologie ist ja tatsächlich auch ein nicht ganz unrelevantes Themenfeld, welches wir auch beim FC Bayern München haben. Technologie ist ja überall im Sport zugegen. Technologie war beispielsweise auch exemplarisch sehr weit entwickelt, auch während der gesamten Corona-Pandemie bei Bayern München, wo der Verein ja den Kontakt gehalten hat und viel virtuell kommuniziert worden ist. Ist Technologie tatsächlich auch ein Kriterium, ein Faktor für die Nummer eins?
Das ist eine spannende Frage, weil ich tatsächlich das Gefühl habe, dass Technologie, ohne dass ich da jetzt relevant Einblicke habe, vielleicht sogar beim FC Bayern eine eher untergeordnete Rolle gespielt hat. Also ich kenne Vereine, die frühzeitiger eigentlich investiert hatten in technische Analysen als der FC Bayern. In der Zwischenzeit sind die da natürlich auch total angekommen, aber ich weiß, dass man am Anfang dem gegenüber eher skeptisch war und eher auf traditionellere Strukturen gesetzt hatte. Ich glaube, das hat sich in der Zwischenzeit deutlich nivelliert und stand jetzt hat der FC Bayern tatsächlich einen Vorstandsrang in der Entwicklung von digitalen Geschäftsmodellen etc. Aber am Anfang war da eher, glaube ich, Skepsis, ob das die wirklich richtige Entwicklung ist.
Wenn wir über Führung sprechen, wenn wir über Management sprechen, müssen wir natürlich auch über Trainer sprechen. Dort hat man ja bei Bayern München doch eine recht ordentliche Kontinuität gehabt. Ist die denn jetzt gebrochen? Und damit auch, sage ich mal, das Risiko offenbart, dass es auch weiter abwärts gehen kann.
Also ich glaube, der FC Bayern hatte immer für sich eigentlich den Anspruch, und den hat mehr oder weniger jeder Verein, aber der FC Bayern konnte ihn lange leben, dass man mit möglichst hoher Trainerkontinuität fährt. Mhm. Und gleichzeitig aber eine Selbstbeschränkung sich auferlegt, dass der jeweilige Trainer auf jeden Fall Deutsch sprechen muss. Das ist eine Selbstbeschränkung, bei der ich nicht ganz sicher bin, ob die heutzutage sinnvoll gewählt ist. Und man hat ja auch gemerkt, dass der FC Bayern eigentlich gute Phasen erlebt hatte, unter Pep Guardiola, Jupp Heynckes, Hansi Flick, die tatsächlich nicht, also gut, alle drei konnten Deutsch, aber tatsächlich hat man hier auch eine gewisse Zeit den Trainer wirken lassen. Das scheint mir jetzt im Moment auch wahrscheinlich bedingt durch die Veränderung im Vorstand nicht mehr der gewollte Weg als der tatsächliche Weg zu sein. Und dass man sozusagen drei hochbegabte deutsche Trainer verschlissen hat in den letzten Jahren mit Hansi Flick, mit Julian Nagelsmann und Thomas Tuchel, gibt mir schon ein bisschen zu denken. Und jetzt also diese Hoffnung zu haben, dass Xabi Alonso oder Sebastian Hoeneß nur deshalb, weil sie bei anderen Vereinen gut funktionieren, dann zwangsläufig die beste Wahl für den FC Bayern sind, das scheint mir wieder so ein bisschen typisches Bayern-Verhalten zu sein, bei dem eben immer auch die besten Spieler anderer Mannschaften rausgekauft wurden, einerseits um den Wettbewerb zu schwächen, andererseits tatsächlich auch in der Erwartung, dass die sich auf jeden Fall immer auch dann integrieren lassen beim FC Bayern. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob der FC Bayern nicht auch gut beraten wäre, darüber nachzudenken, wie sie denn ihre eigenen Erfolgskomponenten wieder erhöhen. Dieser für mich auch sehr arrogante Slogan "Mir san mir" hat halt tatsächlich Kratzer bekommen. Und ich glaube, das muss man sich auch erstmal wieder erarbeiten, dass man hier aus einer Position der Stärke herausarbeitet und dann auch wieder Trainer, Spieler von anderen Mannschaften mit diesem Selbstverständnis und dem Selbstbewusstsein bei sich integrieren kann, dass man ohnehin ein Alleinstellungsmerkmal in Deutschland hat. Und das ist meines Erachtens zumindest das klare Management-Paradigma, das die Bayern-Verantwortlichen über Jahre gelebt hatten.
Bringt mich nochmal zu der Mission, von der ich ja vorhin gesprochen habe. Und damit kommen wir ja auch an der Stelle allmählich zum Ende unseres Podcasts. Wir begeistern mit herausragenden Erlebnissen und mit dem, was uns erfolgreich macht. Ja, also mir sagt mir sozusagen die Verkürzung dessen, was da eigentlich gesagt ist. Es ist nicht genau das, was eigentlich auch eine Nummer eins ausmacht, dass man sich eben ganz klar zu dem bekennt, was man und wer man ist und zugleich halt auch sagt, wer halt draußen bleibt.
Ja, weiß ich nicht. Ich finde tatsächlich schwierig, und das hat man auch in den letzten Jahren gemerkt, insbesondere seitdem diese Serienmeisterschaft eigentlich Einzug gehalten hat, dass eigentlich der einzige Wettbewerb, der für die Bayern gilt, ist die Champions League. Das ist aus meinem Eindruck eben der Wettbewerb, bei dem die Erfolgsquote geringer ist, bei dem die Erfolgswahrscheinlichkeit tatsächlich davon abhängt, dass vieles wirklich gut funktioniert. Und die Meisterschaften und auch die DFB-Pokalsiege, die wurden so mitgenommen in einer Gleichgültigkeit und auch teilweise einer schon für mich, ja, also bemerkenswerten im negativen Sinn.
Gleichgültigkeit.
Ja, Gleichgültigkeit. Also teilweise hatte man den Eindruck, so die Spieler sind, genauso wie die Verantwortlichen, sich gar nicht mehr darüber bewusst, was dieser sportliche Wettbewerb eigentlich für eine Bedeutung hat und für eine Grundlage hat, auch für ihr eigenes Dasein im Hinblick dann auf den internationalen Wettbewerb. Und das fand ich sehr schade, und ich glaube auch ehrlich gesagt, dass das einen positiven Aspekt haben kann, wenn dieses Jahr dann hoffentlich mal ein anderer Meister den Bayern auch hier ein bisschen den Spiegel vorhält und mal wieder ein Stück weit auch dieses Mir sein Mir nicht nur in der Entwicklung nach oben betrachtet, sondern auch so ein bisschen mal wieder als Grundgerüst einer kämpferischen Grundeinstellung braucht, so wie es ursprünglich ja mal gedacht war. Und ich misstraue auch ein bisschen dem FC Bayern dahingehend, dass er nicht doch noch nach anderen Vermarktungsmöglichkeiten schielt. Da kommt das Stichwort Super League ja auch mit rein, bei dem ich so den Eindruck habe, das ist noch nicht ganz abgeschlossen, das Thema. Und da war ja der FC Bayern tatsächlich auch intensiv mit beteiligt und hat erst in letzter Sekunde die Kurve gekriegt, von dem Zug wieder abzuspringen, als dann viele andere mit abgesprungen sind. Und ich glaube, das ist auch so ein Thema, wo der FC Bayern durchaus gefordert ist, in sich authentisch zu bleiben.
Wir haben über die Erfolgsfaktoren gesprochen von FC Bayern München. Ein letzter Faktor, der natürlich auch immer, na, ich sag mal, von der Gegenseite aufgelistet wird, ist der sogenannte Bayern-Dusel. Was ist denn da dran, wenn man einfach mal Glück hat?
Ja, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich bin der Meinung, dass man sich auch diesen Dusel in letzter Instanz entweder verdienen muss. Sieht man ja jetzt auch bei Bayer Leverkusen, die vielfältig dann in der Nachspielzeit irgendwie die Spiele noch für sich entscheiden. Und dann gibt es natürlich dafür schon auch Gründe. Also sei es die bessere Fitness, sei es die bessere innere Überzeugung, dass man das Ding noch rockt. Also das ist alles sehr erarbeitet.
Lieber Kai Christian, wenn das nicht mal aus dem Munde eines 1860er ein tolles Fazit ist, dann weiß ich ehrlich gesagt auch nicht, oder?
Ja, das ist schon so.
Ja, und herzlichen Dank. Ja, mit einem schnippischen Ja, das ist halt so. So möchten wir gerne die heutige Folge beenden und freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Bei Benzmann mit unserer Nummer 1 Staffel geht es weiter. Ihr könnt jede Menge lernen von den Besten der Besten, und wir versuchen euch das bestmöglich rüberzubringen. Herzlichen Dank fürs Reinhören. Abonniert unseren Kanal. Bis bald wieder und alles Gute dir, lieber Karl Christian.
Ich danke dir und bis bald.
Das war bei Benzmann, der Podcast. Management und Märkte im Wandel mit Rolf Benzmann und Karl Christian Bay. Bis zum nächsten Mal.